Es gibt keine Idee, die getrennt und gesäubert von der Geschichte ihrer eigenen Existenz führt und zu deren Reinheit sich Zuflucht nehmen ließe. Bini Adamczak.
Ich weiß es noch wie heute. Am Montag, dem 24. April 1950, wurde ich am frühen Morgen aus meiner Einzelzelle geholt. Diesmal brauchte ich nicht meine Sträflingskleidung anzuziehen. Mir wurden meine Zivilkleider gereicht, die man mir gleich nach meiner Verhaftung ausgezogen hatte. Kaum war ich angekleidet, wurden mir noch in der Zelle Handschellen angelegt. Dann ging es in den Gefängnishof. Dort wimmelte es von uniformierten Volkspolizisten. Die dunkle Limousine in der Mitte des Hofes wartete auf mich. Nachdem ich eingestiegen war, wurde ich an einen Wachtmeister angeschlossen. Dann ging es zum Tor hinaus. Vor und hinter der Limousine sowie an beiden Seiten donnerte das Motorengeräusch von Krähern. Die Polizisten im Beiwagen hielten das Gewehr im Anschlag. So sah ich nach genau 6 Monaten erstmalig die Straße wieder, wenn auch als Gefesselter und nur aus der Sicht der dunklen Limousine. Die Straßen waren menschenleer. Alle 50 Meter allerdings stand auf beiden Straßenseiten je ein Polizist mit Gewehr in Hüftanschlag. An den Straßenkreuzungen riegelten Polizeiketten die Straßen ab. Dahinter stauten sich die Menschen. Ich erinnere mich nicht, früher jemals einen Polizeitransport mit solchem Aufgebot gesehen zu haben. Ich weiß nicht mehr, wie lange die Fahrt dauerte. Sie schien endlos. Doch schließlich hielten wir vor dem Landestheater in Dessau. Jetzt wurde mir klar, dass der große Schauprozess, in dem ich einer der beiden politischen Hauptangeklagten war, im Theater stattfinden sollte.
Die erste Sitzung des ersten Strafsenats des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet.
Prozess im Theater. Ein Hörstück zum Dessauer Schauprozess von 1950.
Zur Verhandlung steht die Strafsache gegen Herwegen, Grundert und andere.
Der junge Mann. Die Königin sah es mit Neid.
Erstes Zwischenspiel. In diesem Stück soll von einem Prozess erzählt werden, der vor über 75 Jahren in einem anderen Land zu einer anderen Zeit geführt wurde. Gegenstand und Bedingungen dieses Prozesses rücken, wie Land und Zeit, in immer schwerer fassbare Ferne. Schwer fassbar sind auch Aufwand und Methode, mit denen der Prozess geführt wurde. Ein Stellvertreterprozess, ein Prozess im Theater. Ein Schauprozess nach stalinistischem Vorbild, wie er zu dieser Zeit in ganz Osteuropa stattfindet. Vor über 75 Jahren. Ein Prozess, in dem es um mehr geht. Die Weichenstellung für eine Einparteienherrschaft in der neu gegründeten Deutschen Demokratischen Republik. Ein Prozess, in dem ein ganzes Unternehmen vor Gericht steht, dessen Bedeutung und Größe mit Siemens oder ThyssenKrupp vergleichbar ist. Die Deutsche Kontinentalgasgesellschaft aus Dessau, kurz DCGG. Ein Prozess, der im Aufbau eines Wirtschaftssystems steht, das es in Deutschland noch nie gab. Sozialistische Planwirtschaft mit Enteignung, umfassender Verstaatlichung und wenig Privatbesitz. Die Hauptfiguren in diesem Prozess sind auf Seiten der staatlichen Vertreter der Anklage, Hilde Benjamin, Ernst Mehlzheimer und vor allem Fritz Lange. Auf Seiten der Angeklagten jene, die sich der neuen Staatspolitik widersetzen. Willy Brundert, Leo Herwegen, Friedrich Metfessel und andere. Doch bevor wir in den Gerichtssaal eintreten, müssen wir die Zeit ein Stück zurückdrehen.
1. Aller Anfang hat ein Ende. Es ist gerade einmal 5 Jahre her.
Montag, der 24. April 1950.
Der Krieg ist gerade einmal 5 Jahre her.
Die Bäume haben noch keine Blätter.
Die Straßen sind von Ruinen gesäumt.
84% der Dessauer Innenstadt sind zerstört.
Das Trauma vom Luftangriff vom 7. März 1945 sitzt tief.
Dessau, eine der am meisten zerstörten Städte Deutschlands.
Es ist gerade einmal 12 Jahre her,
dass zur Eröffnung des Dessauer Theaters der Freischütz gegeben wurde.
Unter Anwesenheit von Josef Goebbels und Adolf Hitler.
In der größten Propagandabühne jenseits der Alpen.
Mit über 1000 Sitzplätzen.
Dessau.
Ein bedeutender Industriestandort.
Mit Tausenden von Zwangsarbeitenden und KZ-Häftlingen.
Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, IG Farben, Berlin-Anhaltischer Maschinenbau, Dessauer Waggonfabrik, Deutsche Kontinentalgasgesellschaft.
Nicht nur die kriegswichtigen Flugzeuge für die deutsche Luftwaffe werden in Dessau produziert. Von hier aus geht auch das Giftgas Zyklon B direkt in die Vernichtungslager.
Es ist gerade einmal 5 Jahre her.
Wohnungsnot und Unsicherheit bestimmen den Alltag.
Es ist Montag, der 24. April 1950 und Sachsen-Anhalt liegt in der sowjetischen Besatzungszone.
Die sowjetische Militäradministration.
SMAD.
Oberste Verwaltungsmacht der sowjetischen Zone.
Kontrolliert Wirtschaft, Politik, Kultur.
Ihre Befehle haben Gesetzeskraft.
Und zielen auf Planwirtschaft.
Einem Sozialismus nach sowjetischem Vorbild.
1949
werden 8 Menschen verhaftet.
Und die Deutsche Demokratische Republik gegründet.
Mozarts Zauberflöte.
Nach 2 Jahren Wiederaufbau.
Premiere von Mozarts Zauberflöte am Landestheater Dessau.
Das bei Luftangriffen zerstört und innerhalb von 2 Jahren wieder aufgebaut wurde.
Auf Anweisung der sowjetischen Militäradministration.
Obwohl es an Wohnraum mangelt,
findet im wiedererrichteten Landestheater Dessau
1950 ein Schauprozess statt.
Gegen die DCGG.
DCGG.
Kein Unternehmen ist besser in der Lage, seine Macht spürbar auszuüben, als ein Unternehmen, das Kraft, Strom, Lichtstrom und Gas für Heizungs- und Beleuchtungszwecke liefert. Von ihm sind alle Abnehmer, dazu gehört buchstäblich jeder, abhängig.
Die Deutsche Kontinentalgasgesellschaft, 1855 gegründet in Dessau,
war bis zum Zweiten Weltkrieg das größte Gasversorgungsunternehmen Europas.
Mit Hauptsitz in Sachsen-Anhalt.
Und bedeutenden Beteiligungen in den westlichen Besatzungszonen.
Das Aktienkapital der DCGG lag 1945
bei 86 Millionen Reichsmark.
Dann kam September 1946.
Die DCGG soll enteignet werden.
Deshalb setzt das Land Sachsen-Anhalt alte Fachleute ein, die
die DCGG im Sinne der neuen Wirtschaftspolitik
treuhänderisch weiterführen. Mit der Führung werden beauftragt
leitende Vorstandsmitglieder der DCGG
Hermann Müller, Friedrich Metfessel,
beide CDU.
Der anhaltinische Wirtschaftsminister Dieker von der SED hat sich dafür stark gemacht
und spricht von wirtschaftlichem Pragmatismus.
Doch im Wirtschaftsministerium gibt es 2 Positionen zur Zukunft der DCGG.
Dr. Fritze, Leiter des Amtes für Neuordnung der Wirtschaft.
Das heißt
entschädigungslose Enteignung.
Und
Verstaatlichung der DCGG in der Vereinigung volkseigener Betriebe.
Die zweite Position.
Vertreten Wirtschaftsminister Dieker und Ministerialdirektor Brundert.
Das heißt,
die Versorgungsunternehmen der Energiewirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt werden nicht enteignet und privatwirtschaftlich in einer Gesellschaft zusammengefasst.
Diese Position setzt sich durch.
Zunächst. Die verschiedenen Betriebe, die zur DCGG gehören, gehen nun in diese Gesellschaft ein.
Die DCGG bleibt so in einem Schwebezustand.
Trotz des Enteignungsbeschlusses.
Als selbstständige Rechtspersönlichkeit, gewissermaßen privatwirtschaftlich geführt.
Doch der Vorstand der DCGG will gegen die Enteignung vorgehen.
Um den Einfluss in den Westzonen nicht zu verlieren,
beschließt der Vorstand im Juni 1947 die Gründung einer Parallelfirma in Hagen, Westfalen.
Die Genehmigung dieser Gründung erfolgt durch die Provinzialregierung Dieker-Brundert.
Dann wird die DCGG aus dem Handelsregister gelöscht.
Im März 1948.
Ein Jahr später wird plötzlich auf höherer Regierungsebene gegen die DCGG ermittelt.
Verdacht auf Vermögensverschiebung.
Es gab immer zwei Positionen zur Zukunft der DCGG.
1949
werden 8 Menschen verhaftet.
Wir gingen durch Straßen und Plätze, die über Nacht ihr Gesicht wechselten.
Gericht über die Herwegen-Brundert-Clique.
Art wurden den westdeutschen Monopolkapitalisten zum Ausbau neuer volksfeindlicher und nationalverräterischer Positionen.
Als eine Manifestation von der ungeheuren.
Ami-Agent Hugo eindeutig entlarvt.
Brutstätten der Sabotage in unserem Lande.
Die Ratten in der Falle.
Und wenn du in den Wald hinauskommst, so geh artig.
Die Werktätigen fordern strenge Bestrafung.
Angeklagt sind die deutschen Monopolkapitalisten.
Eigentlich sollte es keine weiteren Enteignungen geben.
Ein Wettbewerb zwischen volkseigener und privater Wirtschaft war angedacht.
Doch die Wirtschaft stagniert.
Der Schwarzmarkt blüht.
Zu viele Menschen wandern in den Westen ab. Es braucht mehr Kontrolle.
Ein Exempel muss statuiert werden.
Es sollte aber demokratisch aussehen.
Also werden die Gesetze nicht angetastet.
Sondern eine andere Verfügungsgewalt installiert.
Mit zahlreichen Sondervollmachten.
Die im Hintergrund operieren kann.
Um Enteignungen im größeren Umfang durchzuführen.
Und politische Feinde auszuschalten.
Eine neue Behörde.
Eine Behörde, die über der Justiz steht.
Im Sinne der Partei.
Die Zentrale Kommission für staatliche Kontrolle, ZKK.
Zweites Zwischenspiel. Ein Käfig, der einen Vogel sucht.
2. Die Zentrale Kommission für staatliche Kontrolle.
Welches waren nun die Mittel, mit denen man mich propagandistisch zur Strecke bringen wollte? Strafrechtlich konnte man mir nichts vorwerfen. Die Behauptung, ich hätte von den Transaktionen der Konzernverbrecher gewusst und sie aufgrund eines vom Geheimdienst erhaltenen Sabotageauftrags bewusst gefördert, entbehrte jeder Beweisgrundlage. Das wusste auch der ZKK-Vorsitzende lange. Nur so ist zu erklären, dass er mir in einer Vernehmung Folgendes entgegenhielt: Wir wissen noch nicht, in welchen Prozess wir sie schieben. Ob DCGG, Solvay oder Mansfeld. Aber wir machen sie politisch kaputt. Es sei denn, dass sie sich im Prozess auf die Seite der Arbeiterklasse stellen. Anschließend belehrte er mich. Als er merkte, dass ich keineswegs eine Rolle als selbstkritischer Agent zu spielen bereit war, brüllte er mich an. Glauben Sie nicht, dass wir den Prozess gegen Sie aus Gerechtigkeit oder irgendeiner Gefühlsduselei führen? Den führen wir aus Zweckmäßigkeit. Und den führen wir so lange und so weit, bis der Zweck sichergestellt ist. Wenn Sie weiter so verstockt bleiben, kommt für Sie nur die Todesstrafe in Frage. Und glauben Sie nicht, dass wir mit ungeladenen Pistolen herumfuchteln.
Sowohl in der Polizeihaft als auch in der Untersuchungshaft ist auf strengste Isolierung jedes einzelnen Beschuldigten zu achten. Die Zentrale Kommission für staatliche Kontrolle ist laufend über den Stand der Untersuchungen zu informieren. Der Prozess ist so zu führen, dass die Rolle des Monopolkapitals, seine Zersetzungsarbeit mithilfe käuflicher Agenten und deren verbrecherische Tätigkeit in der Deutschen Demokratischen Republik deutlich zutage tritt.
Frühjahr 1948.
Gründung der Zentralen Kommission für staatliche Kontrolle.
Die ZKK.
Zur Umsetzungssicherung von Regierungsbeschlüssen.
Zur Kontrolle des gesamten Staatsapparates.
Frühjahr 1948.
Der Zeitpunkt ist entscheidend.
Zentralisierung von Wirtschaft und Verwaltung wird forciert. Die Deutsche Wirtschaftskommission,
kurz DKW, erhält regierungsähnliche Befugnisse.
Denn die DKW setzt die Planwirtschaft durch.
Und gründet dafür ein Kontrollorgan.
Die ZKK.
Zur Aufdeckung
und Verfolgung
illegaler wirtschaftlicher Handlungen.
Die ZKK.
Wird so bedeutend,
dass sie direkt Walter Ulbricht untersteht. Der Schlüssel zur Macht
erlaubt ein Auftreten ohne Rücksicht
auf rechtliche Schranken. Denn
die ZKK
wird mit Sondervollmachten ausgestattet.
Mit Befugnissen einer politischen Polizei.
Die Zentrale der ZKK
unter Fritz Lange, Kommunist,
Parteifunktionär,
Widerstandskämpfer.
Die Zentrale
umfasst 9 Personen.
Die Mehrzahl von ihnen?
Ehemalige KZ-Häftlinge, ein Untersuchungsorgan.
Zur autoritären Durchsetzung der neuen Wirtschaftsstrafverordnung.
Zur Kontrolle der Rechtsprechung.
Zur Beschlagnahmung weiterer Privatvermögen.
Ein Korrektiv für die Justiz.
Im Sinne der Partei. 1949
werden 8 Menschen verhaftet.
Der Verdacht?
Die Vermögenswerte der DCGG
wurden verschoben.
Ermöglicht durch die Gründung einer Westfirma.
Genehmigt durch die Provinzialregierung Dieker-Brundert.
Die als nächstes ins Visier geraten.
Zusammen mit Leo Herwegen, Minister für Arbeit und Sozialpolitik.
Genauso wie Müller und Metfessel.
Alte Fachleute.
Führende Vorstandsmitglieder.
Alle von der CDU.
Und weitere Mitarbeiter der DCGG.
Die ZKK
entscheidet mit Ulbrichts Rückendeckung.
Sie plant einen Prozess.
Einen Schauprozess.
Im Visier.
Abweichler aus den eigenen Reihen.
Bürgerliche Parteien.
Ihre kritischen Mitglieder.
Vor allem von der CDU, die gegen die Staatsgründung stimmten.
Ein Schauprozess als politische Aktion.
Zur Erziehung der Justiz.
Die als zu bürgerlich unter Verdacht steht.
Gegner der neuen Wirtschaftspolitik.
Die ZKK
sichtet Aktenmaterial.
Bevor der Generalstaatsanwalt ermitteln kann.
Die ZKK
ist jeder juristischen Ermittlung vorgeschaltet.
Die ZKK
schickt dem Generalstaatsanwalt
eine vorgefertigte Anklageschrift. Aktennotiz Fritz Lange.
Ich telefonierte Walter Ulbricht an. Er meinte, dass keinerlei Veranlassung besteht, diesen Prozess nicht zu führen, wenn die Anklageschrift unter Mitwirkung der Zentralen Kommission für staatliche Kontrolle entsprechend richtig politisch fundiert wird.
Die ZKK
hält Rechtsorgane von der Prüfung ab.
Verletzt die rechtliche Zuständigkeit.
Und bestimmt das gesamte Ermittlungsverfahren.
Fritz Lange, Leiter des ZKK.
Lieber Genosse Walter Ulbricht, nach Rücksprache mit den dir bekannten Stellen wird das Gerichtsverfahren im DCGG-Prozess vor einem deutschen Gericht stattfinden. Die ZKK hat das Anklagematerial so aufgebaut, dass die anderweitig belasteten Personen nicht in dem Beweis- und Anklagematerial erscheinen. Die ZKK wird dafür Sorge tragen, dass Unstimmigkeiten nicht auftreten. Wir setzen dein Einverständnis für diese Maßnahme voraus.
Die Mitarbeiter der ZKK und Fritz Lange überschreiten regelmäßig ihre Kompetenzen.
Sie weisen Verhaftungen an.
Sie schreiben Anklageschriften.
Sie ändern Eröffnungsbeschlüsse.
Sie üben Druck auf Gericht und Staatsanwaltschaft aus.
Sie steuern Prozessverläufe.
Sie überwachen Verfahren.
Und berichten direkt an die Parteiführung.
Drittes Zwischenspiel. Sprache ist ein Medium der Ordnung, kein Medium der Information.
3. Propaganda. Der Schauprozess soll eine langfristige propagandistische Wirkung entfalten.
Er soll in die gesamte DDR hineinwirken.
Er soll die Bevölkerung zur erhöhten Wachsamkeit erziehen.
Aufwand und Umfang der Vorbereitungen sind enorm.
Es werden Sonderbroschüren herausgegeben.
Delegierte werden geschult und über Einzelheiten aufgeklärt.
Um in sämtlichen Betrieben der Republik den Beschäftigten korrekt zu erklären,
was sie zu verstehen haben. Geplant sind
tägliche Rundfunkberichte, die das Prozessgeschehen live kommentieren,
gesendet aus einem eingerichteten Studio im Dessauer Theater,
abschreckend inszenierte Gefangenentransportfahrten der Angeklagten durch die Dessauer Innenstadt,
abgesichert durch Dutzende bewaffnete Volkspolizisten,
eine einheitliche Berichterstattung in allen Presseorganen.
Die ZKK gibt sogar ein aufwendiges Bühnenbild in Auftrag.
Eine riesige Schautafel, die im Theatersaal direkt über dem Gericht schwebt.
Um den Sachverhalt zu veranschaulichen.
Um das Urteil vorwegzunehmen, so
dass bei der Nennung der DCGG ein Transparent aufleuchtet und bei der Nennung der einzelnen Beteiligungen in kreisförmigen Transparenten jeweils ebenfalls eine Beleuchtung eingeschaltet wird. Als Höhepunkt leuchtet dann ein größeres Transparent auf, welches die Namen der Banken ersichtlich macht, um so auf interessante Weise die Zusammenhänge buchstäblich zu beleuchten. Da es sich bei diesem Prozess im weiteren Sinne um einen Angriff gegen das angloamerikanische Monopolkapital handelt, könnten noch zwei Pfeile sichtbar werden, deren einer auf die Londoner City und der andere auf die Wall Street zeigt.
Damit auch nichts schief geht bei dem, was das Publikum zu denken hat.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen aus dem gesamten Gebiet der DDR nach Dessau gebracht werden. Wer genau, ist minutiös geplant.
14. April 1950, Aktennotiz, betrifft Massenbeteiligung der Werktätigen an dem DCGG-Prozess in Dessau.
Das Theater umfasst 1200 Sitzplätze. In den Vereinbarungen wurde festgelegt, dass davon den Vertretern der Gewerkschaften täglich 800 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die FDJ wird 200 Sitzplätze täglich belegen. Da die Jugend eigene Delegationen entsendet, ist bei der Zusammensetzung der Delegationen darauf zu achten, dass eine genügende Anzahl von Frauen einbezogen wird. Die Teilnahme soll so organisiert werden, dass die Zuhörer morgens anreisen und abends zurückfahren. Das heißt, nur eine Teilnahme für einen Tag. Das Amt für Informationen wird dafür sorgen, dass den Zuhörern die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen zur Kenntnis gebracht werden. Neben diesen täglichen Delegationen ist eine ständige Delegation von insgesamt 50 FDGB-Vertretern vorgegeben. Die Teilnehmerkarte ist mit einer Essenskarte verbunden. Es ist beabsichtigt, nur ein Mittagessen zu geben. Die Kosten für das Mittagessen müssten von der Bundeskasse übernommen werden. Der Transport der Delegationen aus den Betrieben müsste möglichst mit Lastkraftwagen und Omnibussen erfolgen. Die Transportkosten und die Begleichung der anfallenden Arbeitszeit soll möglichst von den Betrieben selbst getragen werden.
Hier ist das erste Programm.
Viertes Zwischenspiel. Am Anfang muss das Ergebnis stehen, nach ihm richtet sich die Auslegung. Der Richter hat erst das seiner Klassenlage entsprechende Ergebnis zu finden. Danach kann er Gesetze auslegen.
4. Der Prozess.
Als einer der beiden politischen Hauptangeklagten habe ich nicht nur erlebt, mit welchen Mitteln sowjetisch ausgebildete Vernehmer versuchten, die Gefangenen unter Druck zu setzen und für den Prozess reif zu machen. Ich konnte vor allem auch auf den Brettern des Dessauer Theaters den Ablauf eines vorher genau festgelegten Verfahrens beobachten und damit einen Schauprozess überhaupt kennenlernen. Insgesamt dauerte mein Leidensweg durch Vernehmungs- und Zuchthauszellen 7,5 Jahre. An seinem Anfang hatte die große Schauvorstellung auf den Brettern eines Theaters gestanden. Was hier geschehen war, sollte Start und Muster vieler Schauprozesse werden, durch die seit 1950 Menschen ihre Freiheit und teilweise auch ihr Leben verloren haben. In einem doppelten Sinn also kann gesagt werden, Es begann im Theater.
24. April, erster Tag des Prozesses gegen Herwegen, Brundert und andere vor dem obersten Gericht der Deutschen Demokratischen Republik. In dem großen Saal des Anhaltischen Landestheaters in Dessau sind an die 1200 Werktätige aus der Deutschen Demokratischen Republik anwesend, während gerade auf der Bühne aufgebauten Anklagebank die 8 Angeklagten mit ihren Rechtsanwälten Platz genommen haben. Über der Bühne befindet sich ein Transparent mit der Aufschrift: Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und das wird in wenigen Minuten manifestiert werden, wenn nämlich das oberste Gericht, der oberste Gerichtshof der Deutschen Demokratischen Republik, den Saal betreten wird.
Die Angeklagten sitzen gedrängt am linken Bühnenrand. Dahinter eine Reihe uniformierter Volkspolizisten. Das oberste Gericht nimmt die Tische in der Zentralperspektive der Bühne ein. Provisorisch mit rotem Samt überzogen. Darüber das riesige Schaubild.
Nicht nur die konkreten Handlungen stehen im Mittelpunkt der Anklage, sondern die Haltung, die Einstellung, die politische Gesinnung der Angeklagten.
Als Generalstaatsanwalt Ernst Mehlzheimer. Die Wahl ist bemerkenswert.
Das Politbüro entscheidet, das Verfahren in die Hände eines Juristen zu legen, der während der NS-Zeit als Landgerichtsdirektor und Kammergerichtsrat tätig gewesen war und dem NS-Rechtswahrerbund angehörte.
Ernst Mehlzheimer mit
nationalsozialistischer Vergangenheit, aber Mitgliedschaft in der SPD vor 1933.
Gerade darin sieht die SED eine Garantie für das Gelingen. Denn
Mehlzheimer hat doppelte Bringschuld. Die eigene Nähe zum Nationalsozialismus abstreifen und Loyalität gegenüber der neuen Staatsmacht unter Beweis stellen.
Hohes Gericht, diese Angeklagten werden von mir angeklagt. In der Zeit seit September 1945 fortgesetzt als Täter handelnd, in Sabotageabsicht die wirtschaftlichen Maßnahmen der deutschen Selbstverwaltungsorgane durchkreuzt zu haben, wodurch dem wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands und dem Vermögen des deutschen Volkes schwerster Schaden entstanden ist. Dieser erste Prozess, der in erster und letzter Instanz vor dem obersten Gericht der Deutschen Demokratischen Republik stattfindet, ist ein Prozess unserer neuen antifaschistisch-demokratischen Ordnung gegen das Monopolkapital, gegen die Konzerne, gegen die Verderber unseres Volkes.
Der Generalstaatsanwalt brilliert.
Ursprünglich sollte ein anderer Staatsanwalt den Prozess leiten. Ansinnen von ZKK-Chef Lange war es, die verknöcherte, Haare spaltende, formal mit Spitzfindigkeiten operierende, aber doch zum Sterben verurteilte Justiz vorzuführen.
Der ursprünglich vorgesehene Staatsanwalt übt sein Amt jedoch mit Berufsehre aus,
wird deshalb abgesetzt und durch Ernst Mehlzheimer ersetzt, der als dankbarer Garant für ein parteiliches Verfahren erscheint.
Mehlzheimer fügt sich. Sein Auftreten und seine Sprache entsprechen nicht denen eines nüchternen Juristen, sondern denen eines Anklägers im Namen der Partei.
Das wussten Sie also.
Jawohl.
Und dass das im Westen gelegene Vermögen der Conti enteignet ist, aufgrund? Aufgrund? Auf welcher Rechtsgrundlage?
Des Beschlusses der Potsdamer Beschlüsse.
Aufgrund der Potsdamer Beschlüsse und des Befehls?
124.
Dass also alles, mag es drüben gelegen sein, mag es hier gelegen sein, mag es in Forderungen, in Aktien, in GmbH-Anteilen bestanden haben oder worin auch immer, dass alles das enteignet werde.
Ja,
das und ist dann gehen Sie als Vertreter, als Treuhänder dieser seltenen Regierung, die Ihnen das gesagt hat, hin und schieben in der Erwartung, die Regierung sei damit einverstanden, so sanft das Vermögen hinüber, dorthin, wo nämlich die Potsdamer Beschlüsse nicht durchgeführt wurden.
Nein, dass man diese West-GmbH gründet.
Der Schlagabtausch endet nicht mit juristischer Klärung, sondern mit einer Vorführung.
Das Publikum soll nicht Argumente verstehen, sondern die Schuld sehen.
Der Angeklagte ringt um Differenzierungen.
Doch der eigentliche Regisseur des Prozesses, Fritz Lange, Leiter des ZKK, sitzt in einer Loge des Theaters im Hintergrund.
Er beobachtet den Verlauf.
Notiert jeden Schritt.
Schreibt Zwischenberichte an Ulbricht.
Kontrolle bis ins Detail.
Abhörvorrichtungen im ganzen Theater.
Zwischenbericht über den bisherigen Verlauf des Prozesses gegen Herwegen, Brundert und andere. 26. April 1950. Das Auftreten des Generalstaatsanwaltes zeigte anfangs eine völlige Verkennung der Bedeutung dieser Position unter völliger Außerachtlassung der Auswirkung des Prozesses. Der Generalstaatsanwalt war zwar zuvor von der Zentralen Kommission für staatliche Kontrolle in mehreren Besprechungen dringlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass die an und für sich sehr komplizierte Verhandlungsmaterie ein ernstes Studium bis in die Einzelheiten hinein erfordert und mit einem heftigen Widerstand etlicher Angeklagter zu rechnen ist. Am Ende des zweiten Verhandlungstages erlaubte er sich eine politische Geschmacklosigkeit, indem er den Angeklagten Müller völlig unmotiviert fragte, welcher Partei er jetzt angehört. Die Art und Weise der Fragestellung war so plump, dass jeder merkte, dass wir der CDU ein Ding auswischen wollen. Diese Entgleisung des Generalstaatsanwaltes wird heute durch geschickte weitere Fragestellung korrigiert werden. Hinzu kommt, dass täglich 4 bis 5 Besprechungen mit dem Gericht, der Generalstaatsanwaltschaft und mit uns stattfinden, in denen begangene Fehler oder zu erwartende Komplikationen gründlichst durchdiskutiert werden. Auch während der Verhandlung ist es uns möglich, durch einen organisierten Zetteldienst Hinweise und Ratschläge zu geben, die in den meisten Fällen auch beachtet werden. Das Plädoyer für den Generalstaatsanwalt wird mit uns vorher besprochen werden. Im Augenblick, 11 Uhr, findet eine Vernehmung statt, die von der Vorsitzenden Benjamin meisterhaft geführt wird. Es besteht allerdings die Gefahr, dass auch jetzt Mehlsheimer wieder versucht, durch geistlose Befragungen aufzufallen.
Hilde Benjamin leitet zum ersten Mal eine solche Verhandlung als Vorsitzende des neu gegründeten obersten Gerichts.
Angeklagter Müller, ich möchte eins feststellen. In der amerikanisch lizenzierten, in Berlin in deutscher Sprache erscheinenden Presse konnte man gestern in einem dieser Blätter lesen, dass die Angeklagten hier von dem russischen Geständnisspezialisten Kotlev bearbeitet würden, damit sie Geständnisse ablegten. Bei Ihnen scheint diese Methode versagt zu haben.
Immer noch versucht Müller, sich biedermännisch und treuherzig zu geben und sich dem sich immer mehr schließenden Kreis der Schuldbeweise zu entziehen.
Das auch den Hinterlegungsschein haben wir doch in Dessau gehabt.
Nein, das... Am März haben Sie uns erzählt, hat ja der Dürkmann sich den geholt.
Aber davon wusste ich nichts. Das hat mir Herr Metzelder verheimlicht. Das ist doch die Tragik dieser ganzen Geschichte.
Wieso Tragik?
Dass ich von dieser Sache nichts gewusst habe, dass ich im guten Glauben gehandelt habe.
Im guten Glauben haben Sie gehandelt. Sie haben gutgläubig den Anspruch auf Herausgabe abgetreten, nach Westen. Sie haben gutgläubig damit nach Ihrer eigenen Meinung das Eigentum auf den Westen übertragen. Sie haben selbst hingeschrieben, die Aktien gehören uns gar nicht mehr. Denn Sie sind ja inzwischen im Wege der Abtretung des Herausgabeanspruchs nach Westen gegangen. Und dann sehen Sie, dass Metfessel die ELG-Aktien dem Lande im Verzeichnis übergibt, als ob es Landeseigentum wäre. Und von all dem haben Sie keine Ahnung.
Darf ich hier noch etwas sagen?
Nein, ich möchte Ihnen etwas sagen, Angeklagter Müller. Das Gericht hat sich Ihre Lügen und Ihr Ausweichen gestern Nachmittag mit unerhörter Langmut angehört. Wir haben dazu jetzt keine Lust mehr.
Hilde Benjamin, die bis heute als besonders unbarmherzige Richterin der Deutschen Demokratischen Republik in Erinnerung geblieben ist,
Kommunistin der ersten Stunde, Verfolgte im NS,
tritt als Richterin im Prozess äußerst konsequent auf.
Noch 1948 stand sie als Leiterin der Personalabteilung der Deutschen Justizverwaltung, der ZKK, kritisch gegenüber.
Im Dessauer Prozess übertrifft sie ihre Aufgabe und richtet ihr Vorgehen strikt nach den Anweisungen Langes aus.
Fritz Lange saß sinnigerweise während der ganzen Prozesswoche mit seinem Vertreter in der Intendantenloge, während sein zweiter Vertreter in der Bühnennische hinter der Anklagevertretung saß. Von diesen beiden Stellen wurden laufend Zettel an die Vorsitzende und den Generalstaatsanwalt geschickt. Der Zweck dieser Zettelpost sollte offensichtlich sein, die Einhaltung der vorher festgelegten Regie zu sichern. Besser konnte die zentrale Lenkung des Prozesses nicht demonstriert werden. Nach der Vernehmung der Angeklagten hätte in einem ordentlichen Verfahren die Beweisaufnahme folgen müssen. Dazu gehört auch die Vernehmung von Entlastungszeugen. Das aber hätte wiederum die Regie gefährden können. Folglich beantragte der Generalstaatsanwalt und zweifelsfrei auf höhere Weisung Verzicht auf die Vernehmung von Zeugen. Zur Begründung meinte er:
Der ganze Prozess baut sich auf Urkunden auf, sodass es keine Aussagen mehr gibt, die nicht durch Urkunden schon belegt sind.
Die Angeklagten reagieren unterschiedlich auf die belastende Situation. Seit 6 Monaten befinden sie sich isoliert in Untersuchungshaft in der Haftanstalt Gommern.
Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung dieses Verfahrens bitte ich für den Vollzug der Untersuchungshaft folgende Sonderanweisung zu geben. Erstens, die Beschuldigten sind in strengster Einzelhaft zu halten. Zweitens, jeweils für die Nacht ist sämtlichen Beschuldigten die Oberbekleidung zu entziehen. Drittens, Fesselung oder dauerndes Lichtbrennen, auch während der Nacht, wäre nur dann anzuordnen, wenn einer der Beschuldigten durch sein Verhalten in der Anstalt dazu besonderen Anlass bieten sollte. Gegenstände, die eventuell zur Selbstverletzung
Isolation,
etc.
ständige, seit Monaten sich immer wieder wiederholende, endlose Verhöre.
Der Angeklagte sitzt bei solchen Vernehmungen grundsätzlich auf einem Schemel ohne Rückenlehne. Die Füße sind parallel zu stellen und die Hände müssen auf die Oberschenkel gelegt werden. Das Gesicht des Angeklagten wird während der Vernehmung angestrahlt, während die Vernehmer selbst im Schatten der elektrischen Lampe sitzen. Die Sprache der Vernehmer wechselt ständig zwischen Lockungen und schärfsten Drohungen. Dabei spielen Drohungen mit Maßnahmen gegen Familienangehörige eine große Rolle. Es gab auch sofort nur sehr karge Anstaltsverpflegung. Der Hunger sollte bewusst die Vernehmungsmethoden ergänzen.
Es gibt zahlreiche verschiedene Versionen der Verhörprotokolle.
Jeweils versehen mit dem Vermerk, selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben.
Die Aussagen in den Verhörprotokollen weichen in Details immer wieder voneinander ab. Ausdruck des Drucks, dem die Angeklagten in den Verhören ausgesetzt sind.
Immer wieder werden sie zu denselben Sachverhalten über Stunden befragt.
Die Angeklagten sind erschöpft. Sie dürfen keinen Kontakt zu ihren Anwälten aufnehmen.
In den Wochen vor Verhandlungsbeginn erhalten sie plötzlich Sonderrationen Essen.
Damit sie beim Prozess frischer aussehen.
Einen Tag vor Prozessbeginn treffen sie erstmals ihre Verteidiger.
Diese erhalten die notwendigen Akten teilweise gar nicht oder erst unmittelbar vor dem Prozess zur Einsicht.
Für die Verhandlung werden die Angeklagten nach Dessau verlegt.
Wieder melden wir uns aus Dessau. Um den Hörern, die unseren gestrigen Bericht nicht abgehört haben, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie die Angeklagten versuchen, sich durch Lügen herauszuwinden und wie sie sich dabei doch nur immer tiefer verstricken, holen wir aus der gestrigen Verhandlung einen Ausschnitt aus der Vernehmung des angeklagten Notars Heil nach.
Ist es richtig, Angeklagter Heil, dass der angeklagte Medfesser 2 Tage vor seiner Flucht bei Ihnen erschienen ist und äußerstes Bemühen an den Tag gelegt hat, mit Ihnen zu sprechen?
Jawohl.
Das ist richtig.
Jawohl. Ich habe ihn nicht empfangen wollen, ich wollte mit ihm nicht sprechen, weil ich mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte, weil ich nichts von wusste. Und da wollte ich keinen Anschein erwecken.
Mit was für einer ganzen Sache denn angeklagt?
Ich wusste tatsächlich.
Mit was für einer ganzen Sache denn wollten
von
Sie?
Von den Schiebungen.
Wussten Sie doch nichts.
Doch, die Breberg hat es mir doch schon mitgeteilt. Und ein Tag danach oder denselben Tag kann es auch gewesen sein, hat mich Medfessel absolut sprechen wollen. Und deshalb habe ich, weil ich nun gehört habe, dass da von ihm Schiebungen gemacht worden sind, habe ich nicht mit ihm sprechen wollen, um jeden Anschein zu vermeiden, dass ich mit ihm irgendwie unter einer Decke stecke. Ich habe mit ihm gar nichts zu tun gehabt. Ich habe mit Medfesten über die ganzen Hinterlegungen nie ein Wort gesprochen. Nie ein Wort gesprochen über die ganzen Hinterlegungen.
Und was wollte denn Medfesten von Ihnen?
Ja, ich weiß es hier nicht. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe ihm gesagt, wie er gekommen ist. Ich habe ihm gesagt, es tut mir leid, ich habe keine Zeit.
Sie haben
Zeit.
Nicht mit ihm gesprochen.
Ich habe ihm gesagt...
Sie haben nicht mit ihm gesprochen?
Ich habe mit ihm über die Sache nicht gesprochen, sondern habe ihm...
Sie haben doch mit ihm gesprochen.
Ja, ich habe ihm gesagt, ich habe keine Zeit und habe über irgendeine Sache gar nicht gesprochen. Ich sage, ich muss jetzt unbedingt weg. Ich kann jetzt mit Ihnen nicht sprechen.
Wieso haben Sie dann gewusst, dass der Medfessel an Schiebungen beteiligt ist?
Ja, dass Medfessel Schiebungen begangen.
Das haben Sie nicht gewusst. Sie haben gesagt, Sie haben nicht mehr gewusst. Als dass Schiebungen vorgekommen sind. Ja, ja. Sie haben vom Medfessel überhaupt nichts gewusst, haben Sie gesagt. Verzeihung. Vor allem, ich habe Sie ausdrücklich klar gefragt.
Habe ich Sie nicht richtig verstanden? Debak hat zu mir gesagt, Medfessel hat Schiebungen bekommen.
Nein, ich habe gefragt. Sie haben gehört von der Prevac, dass Schiebungen vorgekommen sind. Sagten Sie ja. Da habe ich Sie weitergefragt. Mehr haben Sie nicht gewusst. Darauf sagten Sie nein. Dann fragte ich Sie als dritte Frage. Woher haben Sie dann gewusst, dass Medfessel die Schiebungen begangen hat?
Ich habe nicht gewusst, dass Sie wissen wollten, wer die Schiebungen begonnen hat.
Der Stress für die Angeklagten ist enorm.
Staatsanwaltschaft und Richterin drehen ihnen die Worte im Mund um.
Einige halten aus, widersprechen wie Brundert.
Andere knicken ein, üben harte Selbstkritik, zeigen Reue.
Dass für die Verhandlung lediglich 5 Tage angesetzt sind, spricht für sich.
Die Verteidiger kommen währenddessen kaum zu Wort.
Und dann folgten die Plädoyers. Was die Verteidiger vortragen konnten, war ohne Höhepunkte. Ihre Redezeit war begrenzt. Mein Verteidiger, der als einziger den Mut hatte, seinen Mandanten täglich auf der Bühne demonstrativ durch Handschlag zu begrüßen, flüsterte mir zu, etwa 45 Minuten kann ich plädieren. Ein Glanzstück der Verteidigung jedoch vollbrachte der Verteidiger Herwegens. Dieser erkennbar linientreue SED-Anwalt hat nach meiner Erinnerung während der 5-tägigen Verhandlungsdauer stets geschwiegen. Zum Schluss bot er ein Plädoyer von höchstens 20 Minuten. Das war die ganze Verteidigungsleistung für einen der beiden politischen Hauptangeklagten des großen Schauprozesses.
Das ist kein Prozess,
sondern justizförmige politische Verfolgung.
Weshalb der Generalstaatsanwalt Mehlzheimer in seinen abschließenden Ausführungen auch schließlich nichts mehr zur Sache oder den Angeklagten zu sagen hat, sondern den Horizont für eine intensivere staatliche Überwachung und Kontrolle zeichnet und dabei auf die Geschichte des revolutionären Terrors zurückgreift.
Ein zweiter Gesichtspunkt. Das ist der Gesichtspunkt der Wachsamkeit. Robespierre hat vor 155 Jahren die Worte gesprochen. Es ist ein Krieg der Hinterlist und der Korruption, den sie gegen die Republik führen. Alle Laster kämpfen für sie. Die Republik hat für sich alle Tugenden. Eine Tugend fehlt unserer Republik. Jedenfalls hat sie sie noch nicht in genügend Maß. Das ist die Tugend der Wachsamkeit.
Es wird also nicht der letzte Prozess dieser Art sein.
Die ZKK hat ganze Arbeit geleistet.
Das Finale hat eine Botschaft.
Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik und die Volkskammer haben eine Folgerung aus dem Gebot der Wachsamkeit gezogen. Sie haben ein Ministerium für Staatssicherheit errichtet, das von allen guten Deutschen herzlich begrüßt wird. Es muss noch mehr getan werden. Alles, was geschieht in Regierungsstellen, alles, was geschieht in Volksvertretungen, ist nichts, wenn nicht die demokratische Wachsamkeit der Massen gefordert wird. Eine gründlich organisierte, dauernde Kontrolle. Das ist die Aufgabe der Zukunft.
Fünftes Zwischenspiel.
Nicht die Menschen, die sich vor Gericht verantworten sollen und nicht die strafrechtliche Beurteilung der ihnen vorgeworfenen Verbrechen stehen im Mittelpunkt, sondern die politische Situation, in der jeder Richterspruch zu einer politischen Tat werden muss.
5. Die Werktätigen.
29. April, Sechster und letzter Tag des Prozesses gegen Herwegen, Brundert und andere vor dem obersten Gerichtshof der Deutschen Demokratischen Republik. Gespannte Erwartung liegt über dem holzgetäfelten Saal, liegt über den 1200 Werktätigen, die aus allen Ländern der Republik hier nach Dessau gekommen sind. Tag für Tag 1200 Männer und Frauen aus den Betrieben, aus Fabriken, Werften, Büros, um Zeuge zu sein, wie Menschen zur Verantwortung gezogen werden, die sie, das Volk, bestohlen haben. Um Zeuge zu sein, wie zum ersten Mal in der deutschen Geschichte das Monopolkapital, die Ausbeutung schlechthin, vor einem demokratischen Gericht steht, damit die Staatsgewalt vom Volke ausgehe.
Doch während die Justiz sich als Sache des Volkes inszeniert, zeigen die Werktätigen wenig Interesse.
Die Werktätigen? Wer sind die Werktätigen?
Es ist gerade einmal 5 Jahre her.
Die befreiten, auf einen Schlag durch einen Parteibeschluss antifaschistisch gewordenen, die weiß gewaschenen Werktätigen? Wer sind die Werktätigen?
Auf Fotografien, dick angezogen, sitzen sie an einem kalten Apriltag 1950 im wiedererrichteten Theater einer ansonsten zerstörten Stadt.
Auf den Tonaufnahmen des Prozesses, der allabendlich im Radio übertragen wird,
in der Sendung Musik und Aktuelles des Berliner Rundfunks
sind die Werktätigen zu hören.
In aufmerksamer Teilnahmslosigkeit, hustend zwischen den Worten der Angeklagten oder denen des obersten Gerichts.
Einstimmig lachend oder sich empörend, froh darum, nicht selbst getroffen zu sein.
Zur Urteilsverkündung, die auf den Vorplatz des Theaters mit Lautsprechern übertragen wird, kommt fast niemand.
Süddeutsche Zeitung, 4. Mai 1950.
Die klar ablehnende Haltung der Dessauer kam für die Kommunisten offenbar überraschend. Durch Plakate und Flugzettel hatte die Nationale Front die Bevölkerung eingeladen, die Urteilsverkündung auf dem großen Platz vor dem Landestheater mitzuerleben. Dutzende von Lautsprechern standen bereit und eine Rednertribüne, von der der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts zu den empörten Massen sprechen sollte.
Ich verkünde das folgende Urteil. Im Namen des Volkes. Die Angeklagten werden wegen Verbrechens gegen Befehl Nummer 160 der SMAD vom 3. Dezember 1945 verurteilt. Und zwar der Angeklagte Herwegen zu 15 Jahren Zuchthaus, der Angeklagte Brundert zu 15 Jahren Zuchthaus, der Angeklagte Medfessel in Abwesenheit zu 15 Jahren Zuchthaus.
Die Massen aber blieben aus. Von den 90.000 Einwohnern der Stadt hörten sich höchstens 300 die Urteilsverkündung an und die verliefen sich, als die Gerichtsvorsitzende Dr. Hilde Benjamin die Begründung verlas. Ihre Worte verhallten über den leeren Riesenplatz ebenso wie das Spiel der Schalmeienkapelle der Volkspolizei und eines Fanfarenzuges der FDJ. Das Rednerpult blieb leer. Der Ministerpräsident war rechtzeitig unterrichtet worden.
Zu 2 Jahren Zuchthaus. Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Auf diesen Brettern, von denen man sagt, dass sie die Welt bedeuten, haben wir in den vergangenen Tagen ein Stück Vorgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Boden des Landes Sachsen-Anhalt vor uns abrollen sehen. Hier, wo sonst die Kultur das Wort hat, haben wir reales Leben gesehen. Manchmal ist es mir vorgekommen, als ob es eine Form von Theater war. Nämlich eine Art Marionettentheater. Die Figuren waren an Strippen gezogen und haben agiert. Nicht wie freie Menschen zu agieren pflegen.
Die Verurteilten verbringen Jahre in DDR-Gefängnissen. Für einige folgen selbst nach der Urteilsverkündung noch Monate weiterer Verhöre. Zwar sitzt keiner von ihnen die volle Strafe ab, doch zwischen 2 und 7,5 Jahren Haft müssen sie erdulden. Ihre Strafen verbüßen sie in den berüchtigten Haftanstalten wie Brandenburg-Görden und Roter Ochse in Halle. Gefängnisse, die später Sinnbild für die politische Repression in der DDR werden sollten. Erst am 9. September 1992, nach langem Kampf der Angehörigen, sprach man die Angeklagten von den Vorwürfen frei.
Die Schauprozesse der frühen DDR sind mittlerweile aus dem kollektiven Gedächtnis weitgehend verdrängt worden. Die Verfahren wurden nachträglich als Jugendsünden eines noch ungeformten Staates heruntergespielt.
Es darf hier kein Verschweigen geben und genauso wenig jetzt ein Schweigen. Ein unbedarft fröhliches Fortschreiben der Gegenwart. Geschichtsloses Fortfahren in der Geschichte durch jene, die von einem Traum der Zukunft träumen, der sich selbst neu zu träumen in der Lage wäre, der unbelastet von den Albträumen der Vergangenheit bei Null beginnen könnte. Aber die vergangenen Kämpfe, um die Zukunft zu begraben, bedeutet unter den fortwirkenden Bedingungen der Niederlage nichts anderes als die Zukunft selbst, eine andere Zukunft zu begraben. Bini Adamczak. Prozess im Theater. Ein Hörstück zum Dessauer Schauprozess von 1950. Mit Michael Seeboth, Jens Schäfer, Caroline Stegemann. Text, Regie, Caroline Stegemann, Johannes Weiland. Sounddesign, Claudio Demel, Johann Mais. Sprachaufnahmen, Haptos Lab. Musik, Chiara Strickland. Mit Texten aus Es begann im Theater von Willy Brundert. Mit Unterstützung des Deutschen Rundfunkarchivs, Potsdam, Bundesarchiv Berlin, Stasi-Unterlagenarchiv Halle-Saale, Stadtarchiv Dessau. Ermöglicht durch Mittel der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Eine Produktion von Ostformat e.V. 2025.